Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja so langsam aber sicher aufgrund der anderen Franchises in Südflorida ein bisschen unter Druck gerät. Da vielleicht gleich im Verlauf der Folge noch mal ein bisschen mehr dazu. Es ist auf jeden Fall, gab es schon schlechtere Zeiten, um Fan von verschiedenen Teams aus Südflorida zu sein. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Micho ist wieder mit dabei. Moin Micho.
Hallo, hallo.
Ja, es gibt ein paar Dolphins News, es gibt ein paar RTL News, es gibt ein paar andere Sport News. Womit willst du anfangen?
Dortmund hat die Meisterschaft verloren, Rico. Habe ich gehört
im Fußball. Der VfL Osnabrück ist aufgestiegen.
Und Entschuldigung. Ich glaube, es ist noch nicht allgemein geplant. Wenn ich das richtig im Kopf habe, bist du doch Fan des von Borussia Dortmund, wenn es um Fußball geht, oder?
Ja.
Ist das genauso schön, wie Fan von den Miami Dolphins zu sein? Im Moment zumindest.
Na gut, da liegt der Titel nicht so lange zurück, ne?
Also, ist schöner.
Gut, ich sag mal, das tat schon weh am Samstag, aber ich muss halt sagen, so wie die Bayern sich benommen haben, das hat es mir unheimlich leicht gemacht, ne? Weil die Bayern sich aktuell benehmen wie, ich weiß nicht wer, jetzt wird...
Tom Brady?
Ja, ich mag da gar nicht so viel zu sagen, aber das, wie das rauskam, war schwach. Jetzt dieses Nachtreten von den Bayern ist schwach, das kenne ich so von den Bayern eigentlich auch nicht. Also da ist so viel aktuell hinter den Kulissen am Brodeln und am Brennen, wie ich es als Dortmund-Fan bei den Bayern selten wahrgenommen habe, weil eigentlich hat man das eigene Nest immer schön sauber gehalten und hat dann immer auf die anderen gezeigt. Und ich meine, jetzt haben die ja bei den Frauen auch das Thema, dass die Bayern die Frauen, weil es ist ja Frauenweltmeister oder Europameisterschaft, ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall geben die Bayern die Spielerinnen jetzt erst wieder später frei, was anders abgemacht war. Also der ganze Verein gibt aktuell nicht so die beste Figur ab und ja, dass die Bayern-Fans dann Heiner als den besten Mann skandiert haben auf der Meisterfeier, das hat mir dann auch noch ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Aber das zum dazu, ich fand's, also für mich war es, weil ich komme ja aus Osnabrück und ich habe dann das Spiel gesehen von Osnabrück gegen Dortmund 2 und Osnabrück hat ja in der Nachspielzeit 2 Tore gemacht, ist deswegen aufgestiegen. Da war schon Ekstase und dann war das Dortmund-Spiel, das hat mich dann ein bisschen geerdet. Und dann muss ich sagen, gab es aber das Spiel der Miami Heat, die im 7. Spiel sich dann doch nach 3-0-Führung gegen Boston durchgesetzt hat und in den NBA-Finals stehen. Also das fand ich dann schon wieder gut. Also es war so ein Hoch und Runter und hast du nicht gesehen. Und ja, also
ja, wobei, das war, du kannst ja jetzt, glaube ich, Fans der Atlanta Falcons zum Beispiel sehr gut verstehen, oder?
Ja,
richtig nachfühlen und so, ne?
Na, gar nicht mal so. Also, weil es war ja die, also, ich meine, ja, Dortmund hat es am letzten Spieltag verkackt und man hat jetzt nach Ewigkeit mal wieder die Möglichkeit und es tut unheimlich weh, gerade wenn ich mir Terzic anschaue und so weiter und so fort oder Marco Reus, diese ganzen Stories, die einfach so perfekt gewesen wären. Aber man muss das auch mal in den Kontext setzen, dass Dortmund, bevor es in die vorgezogene Winterpause ging, 9 Punkte Rückstand hatte und man gesagt hat, Dortmund muss jetzt alles tun, um noch die Champions League zu erreichen für die kommende Saison. Und wenn ich das jetzt in dem Kontext betrachte, ist es nicht so ganz das, was die Falcons gemacht haben. Dann hätte Dortmund irgendwie 6 Punkte Vorsprung gehabt, 3 Spieltage vor Schluss und wäre dann kein Meister geworden. Ich glaube, dann wäre ich vom Glaube abgefallen. So war es einfach super, super schade und ich könnte es jetzt auch gar nicht mit den Dolphins vergleichen in den letzten 10, 15 Jahren, muss ich gestehen, weil davon waren die Dolphins in den letzten 10, 15 Jahren halt ein bisschen weiter weg.
Das könnte man so andeuten, ja.
Genau, aber wenn wir schon mal an der Sportart sind, dann machen wir das jetzt rund. Weil ich find's ganz cool, was aktuell rund um Miami Fort Lauderdale angeht, weil, ich habe es gesagt, die Miami Heat haben sich durchgesetzt als Nummer 8 Seed, stehen sie in den NBA Finals und die Florida Panthers stehen auch in den Finals. Die haben aber in der ersten Runde das Team aus Boston, die Boston Bruins, in der Overtime im 7. entscheidenden Spiel geschlagen und stehen jetzt aber auch inzwischen jetzt im Stanley Cup. Unheimlich cool. Also beide Nummer 8 zieht, so beide gerade so noch reingekommen mit einem Endspurt und ja, beide jetzt in der großen Serie um den Titel. Coole Sache einfach und dieser ganze Vibe aktuell in Miami, weil die Marlins haben ja auch wohl, glaube ich, einen positiven Rekord, habe ich gelesen. Beim Baseball bin ich halt überhaupt nicht drin. Kann sein, dass sich das jetzt schon wieder geändert hat. Dann mag man mir das nachsehen, weil ich da nicht so drin bin. Aber ja, ich meine, jetzt sind die Dolphins so ein bisschen unter Druck, würde ich sagen, auch zu liefern. Ja, und was denn?
Ja, ich finde das halt, ich glaube, dass, wie soll ich das beschreiben? Ich glaube, das liegt daran, dass ich anders Dolphins-Fan bin als viele andere. Also es gibt viele, die natürlich irgendwie über Dan Marino dazu gekommen sind. Und ja, auch ich habe mich damals in die Franchise verliebt, als Dan Marino da gespielt hat, als ich ihn habe spielen sehen. Aber viele sind dann irgendwie auch irgendwie Miami-Fans. Also wirklich Fans von der Stadt und dementsprechend Fans von allen Teams. Und das ist bei mir halt komplett anders. Man mag es mir nachsehen oder sowas. Tatsächlich ist das einzige Team, also na, man routet halt immer für ein Team oder sowas. Und ich habe nichts gegen die Heat. Ich habe auch nichts gegen die Panthers oder sowas im Eishockey, aber tatsächlich ist das einzige Team, mein einziges präferiertes Team aus Florida wären halt die Dolphins, denn bei den anderen Teams wären es andere Franchises und steinige mich jetzt, aber wenn es um Basketball geht und ich verfolge die ganze Sportart nicht mehr, seit ich nach der Preissteigerung der Saison gekündigt habe, wäre mir tatsächlich die Celtics näher gewesen als die Dolphins, Heat. Von daher sehe ich das gar nicht so, dass die Dolphins jetzt unbedingt liefern müssen.
Ja, verstehe ich schon. Das war nicht das erste Hockey-Game in den USA. Aber dadurch, dass mein Bruder Rangers-Fan ist, war ich da nicht so, boah, ich bin jetzt auch Rangers-Fan, sondern ja, hab dann einfach und ja, ich finde den Merch von den Heat ganz geil. Ich war ja auch tatsächlich, war bei den Panthers, ich war bei der Heat. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich Ultra-Fan davon bin. Ich finde es halt cool für diese ganze Region, weil man halt, also dieser Vibe, wie gesagt, der da gerade so rumgeht, mega nice. Boston Celtics war ich auch immer Sympathisant, muss ich sagen, weil ich hatte NBA 98, ist das, glaube ich. Und die Boston Celtics waren die einzigen, die halt so einen anderen Court hatten. Ja, weil die haben ja dieses, ich will nicht sagen, ist es kariert oder die haben auf jeden Fall so ein bisschen andere Schraffierung. Jetzt mag man mir das nachsehen, dass ich nicht den genauen Begriff dafür weiß. In jedem Fall, ja, war das immer so ein bisschen, oh, die sind anders, das ist cool. Genau. Und ja, jetzt war ich halt vor Ort.
Aber nicht, dass man denkt, ich wäre tatsächlich Celtics-Fan oder sowas. Wenn es um Basketball geht, dann sind es bei mir die Spurs. So. Das muss jetzt auch mal gesagt werden.
Ach so. Nee, du bist jetzt als Celtics-Fan hier abgestempelt. Gar kein Problem, Micho. Gar kein Problem. Nee,
das
aber.
Das Team ist hässlich. Ich habe gehört, das kann ein Kriterium sein. Ist mir aber auch egal.
Tja. Nee, aber ich finde es halt cool auch, also die ganze Geschichte auch, wenn man Mike McDaniel halt beobachtet. Ich habe irgendwie nie einen Coach gesehen bei uns. Also man mag es mir nachsehen, dass ich jetzt vielleicht nicht so ewig lange so tief bei den Dolphins drin war, aber wenn ich mir die letzten 3, 4 Headcoaches einfach mal durch den Kopf gehen lassen, dann ist das, was Mike McDaniel da momentan abreißt, bei Besuchen bei der Heat und bei den Panthers, das hätte ein Flores nicht gemacht, das hätte ein Philbin nicht gemacht, das hätte ein Gase nicht gemacht und war Soprano davor?
Ich glaube, aber das übernehme ich nicht. Sparano meinst du, nicht Soprano. Soprano ist eine Serie.
Ja, das ist auch so ein Ding, was bei mir immer durch die immer so ein bisschen durcheinander geht. Nichtsdestotrotz, ja. Also das finde ich halt ganz cool und das ist auf jeden Fall jetzt eine Geschichte und auch dieser Zusammenhalt jetzt, wie ich glaube, Jalen Ramsey ist mit immer irgendwem da und Mike McDaniel auch und die wussten das gar nicht, dass die beide bei der Heat waren und dann haben die sich so, die saßen quasi, glaube ich, auf der anderen Seite direkt unten halt direkt so an dem Feld und haben sich dann in der Pause sind sich dann über den Weg gelaufen, auch ganz witzig. Genau, finde ich aber so als Vibe aktuell so ein bisschen einfach cool, der da momentan herrscht in Miami, rund um Miami. Und
also machen wir uns ja nichts vor. Das sind, egal wie, das sind die besten Spieler der Welt. Und selbst wenn du einen Backup-Spot bei dem 32 schlechtesten, also Team mit dem 32 schlechtesten Team hast, gehörst du immer noch zu den Besten der Welt. So. Und da entscheiden Nuancen. Und wir haben es ja zum Beispiel selbst gesehen, damals, als uns alle vorgeworfen haben, wir würden tanken. Man sieht es, wenn man sich die Texans angeguckt hat und so weiter. Auch heutzutage, auch bei sowas, ist entscheidend letztendlich Nuancen in der Regel. Und so eine Teamchemie, die Stimmung innerhalb des Teams, die kann ganz, ganz entscheidend sein. Ich will jetzt gar nicht mal sagen, also ja, ich glaube, man kann das gar nicht so sehr sehen, wenn ein Team positiv gestimmt ist, was das für eine Auswirkung hat. Man sieht es aber vor allen Dingen dann, was es für eine Auswirkung hat, wenn ein Team negative Stimmung hat. Dann ist keiner bereit, den entscheidenden Schritt mehr zu gehen. Dann guckt jeder nur auf sich selber. Man lamentiert viel mehr oder sowas. Ja, es geht gemeinsam um den Erfolg, aber man kann ja nicht aus seiner Haut raus. Und dann sagt man so, dann ist man zum Beispiel nicht bereit, seinem Teamkameraden zu helfen. Wenn man dann einfach sagt, so von wegen, ach, soll der Arsch das auch alleine machen oder nachher hänge ich da noch mit drin oder was auch immer. Das sind gar keine bewussten Entscheidungen, sondern das sind Mechanismen, die unterbewusst irgendwo greifen, wenn es schlecht läuft. Und so eine gute Teamchemie, die sorgt halt eben dafür, unterbewusst, in meinen Augen, dass man dann halt eben nicht den entscheidenden Schritt nicht macht, das ist erstmal das Erste, also dass man den entscheidenden Schritt doch macht, sondern dass man sogar noch bewusst dafür bereit ist, für seinen Teamkameraden oder für das Team nochmal einen extra Schritt zu gehen, nicht nur für seinen persönlichen Erfolg. Denn nicht umsonst sind die Spieler, die spielen für Geld. Und die Spieler sind halt, viele sagen halt von wegen, oder es wird oft gesagt, die lieben das Spiel nicht oder sowas. Und so eine Teamchemie kann halt den entscheidenden Punkt halt kriegen. Wie gesagt, es ist eine Nuance. Wir reden nicht davon, dass eine Spaßtruppe, die grottenschlecht ist, also sag mal hier Freizeit-Football-Team aus Deutschland in der NFL eine Chance hätte, nur weil die immer zusammen abends ein Trinken gehen oder sowas. Aber in so einem Bereich, wo es so eng beieinander ist, helfen halt die Nuancen. Und deswegen bin ich da auch sehr positiv, finde ich das sehr positiv, ja.
Wundervoll. Schön, dass wir darüber reden konnten. Dann haben wir jetzt die News zu RTL oder wir haben die Roster Moves der Miami Dolphins.
Nein, lass uns doch mit RTL anfangen.
Wunderbar. Dann fangen wir mit RTL an. Soll ich erstmal vorlesen, wer im Moderationsteam so ist? Oder?
Ja, es ist ja nicht nur das Moderationsteam, es ist, glaube ich, ja das komplette Expertenteam. Das geht ja nicht nur moderieren, aber mach mal.
Also, wir haben. Oh. Netman Kutsche. Also so wird er, ich habe hier gerade einen Artikel der Südwestpresse auf, dort wird er als Netman bezeichnet. Wir haben Jan Stecker, Markus Kuhn, Sebastian Vollmer, Patrick Isume, Björn Werner, Franke Buschmann, Adrian Franke, Jana Wosnica, Mona Stevens, Nadine Nurasit, Florian Schmidt-Sommerfeld und Mitya Lafere. Das sind tatsächlich, das ist das Team, rund um die Übertragung der NFL bei RTL. Und also kurzes Thema dazu noch vorweg. Zwei Spiele hintereinander werden bei RTL übertragen. Das dritte gibt's im Stream bei RTL Plus. Und dafür muss man tatsächlich bezahlen, weil es ist ja ein Streaming-Dienst. Dementsprechend gibt es keine drei Spiele mehr kostenlos, sondern nur noch zwei. War für mich so ein bisschen richtiger L-Take einfach, weil, mein Gott, darüber versuchen jetzt Geld zu generieren, nee, da nehme ich mir persönlich auch lieber nochmal den Game Pass, auch wenn ich insgesamt sehr, sehr positiv gestimmt werde. Aber Micho, wie bist du auf diese News und auf das Team? Was sagst du dazu?
Okay, wo sollen wir anfangen? Fangen wir mal an mit Adrian Franke. Jeder weiß, dass ich den ja sehr schätze. Das hatte ich schon lange vermutet, dass er zu RTL geht. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, er macht wohl parallel auch noch DAZN, hat mir jemand gesagt.
Nein.
Macht er doch nicht mehr, moderiert er doch nicht mehr bei DAZN. Nein,
also das, aber ich weiß nicht, wo du die News her hast, aber er hat vor, das ist jetzt auch schon wieder 1-2 Monate her, hat er mal irgendwo auf Twitter bekannt gegeben, dass er definitiv nicht mehr auf DAZN zur neuen Saison moderieren wird.
Weil das hieß es nämlich ursprünglich, er würde nämlich bei DAZN noch moderieren, nur nicht mehr schreiben, wo ich dann auch gesagt habe, so, das macht aber nicht viel Sinn. So, ich schätze, wie gesagt, Adrian Franke sehr. Die Frage ist, RTL möchte halt, glaube ich, feste Moderatorenteams bilden. Und ich glaube, die befinden sich auch in der Findungsphase. Sie haben versucht, eine Mischung zu finden aus bekannten Leuten, die tatsächlich mehr das Fachliche verkörpern und Leuten, die eigentlich bekannt sind von, ja, RAN NFL. Mir ist es ein bisschen viel RAN NFL auf der einen Seite. Persönlich habe ich Ressentiments, wenn ich dann höre oder wenn ich sehe, von wegen, wie sie alle gesagt haben, oh, RAN NFL geht zu Ende, es war das Beste, was jemals passiert wird, RTL kann nicht so gut werden, hallo, ich bin bei RTL jetzt und jetzt wird es besser als jemals zuvor, extrem unglaubwürdig, kommt vielleicht daher, dass ich die tatsächlich auch gerade hier so die Kombi Izume und Werner irgendwie zu selbstdarstellerisch finde, auch Jan Stecker nicht so ganz mochte. Mir fehlen tatsächlich die besseren Leute. Also Florian Schmidt-Sommerfeld mochte ich eigentlich sehr. Ich finde Frank Buschmann, der zugibt, dass er fachlich keine Ahnung hat, bringt eine gute emotionale Komponente rein und hat zu den Anfangszeiten war das eines der Highlights meiner Meinung nach, Izume und Buschmann zusammen bei RAN NFL. Damals war es noch nicht ganz so selbstdarstellerisch, sondern ging tatsächlich über eine emotionale Schiene. Ich glaube, das kann gut funktionieren. Und es kommt drauf an, wie RTL jetzt diesen Mix hinbekommt. Man muss ihnen, glaube ich, mindestens eine Saison geben, um das Ganze auszuprobieren. Jetzt hoffen wir alle, dass das nicht wird wie RAN NFL. Also ich auch. Ich werde mir auch den Game Pass besorgen oder sowas. Aber wenn man will, dass es anders wird als RAN NFL, dann muss man RTL eine Chance geben und dementsprechend auch die entsprechenden Moderatorenteams oder so. Man muss es kommentieren, man muss die entsprechenden Moderatorenteams unterstützen, um letztendlich das Produkt zu bekommen, was wir alle wollen. Denn letztendlich soll der Football in Deutschland vorwärts gebracht werden. Auch da habe ich gerüchteweise nur was gehört. Ich bin jetzt bestimmt nicht der Medienexperte, aber dass ProSieben auch die Rechte verloren hat, nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern weil halt eben die NFL weg wollte von dem Personenkult um Izume. Auch da muss man sehen, wie es läuft. Und ich hoffe, dass da nicht irgendwann Icke Domisch oder sowas zurückkommt, weil das dann einfach nicht zu diesem neuen Konzept passen würde. Ich bin also, wie gesagt, insgesamt positiv gestimmt, bin der Meinung, dass man denen eine Chance geben sollte, habe meine Sorgen, dass es zu sehr Richtung RAN NFL geht, aber das können wir entscheiden, glaube ich. Oder müssten wir entscheiden. Und deswegen rufe ich alle dazu auf, nicht direkt RTL abzukanzeln, sondern dem tatsächlich erstmal eine Chance zu geben.
Ja, ich denke, was man halt sagt, also ja, ich finde es schade, dass halt ein Izume und ein Werner wieder mit dabei sind. Ich hoffe, dass die beiden nie zusammen irgendwie vor der Kamera stehen, weil dann brauchst du es dir halt nicht angucken, weil du weißt, was es für eine Ego-Show werden wird, weil die können nicht aus ihrer Haut, weil sie bei der Vorstellung nicht einmal irgendwas von Bromantikern gesagt haben. Und ich meine, weil ich jetzt auf Twitter schon wieder gesehen habe, was manche Leute da wieder von sich gegeben haben bezüglich, oh mein Gott, dass Leute sagen, unironisch, ich bin, weiß ich nicht, 44 und bin Bromantiker, dann weiß ich halt auch nicht, was los ist. Aber gut, die haben halt ihre Fanbase, die haben da eine Community gegründet oder halt um sich herum gesammelt. Und da, es war relativ unwahrscheinlich, wenn man da neutral drüber schaut, dass die beiden nicht dabei sind. Wie gesagt, Kuhn, Vollmer muss man halt sehen. Beim Vollmer, wenn man den halt wirklich an die Hand, der hat eine super Expertise. Ich glaube, den muss man jemandem an die Hand geben, der oder die, dem die Sachen wirklich dann auch auf dem Silbertablett so ein bisschen serviert und den so als Moderation wirklich mit reinnimmt, dann kann das richtig gut werden. Was mich super, super gefreut hat, ist einmal, also alle drei Frauen, die Jana Woznica, die ja bei Sport 1 ist, dort den Doppelpass unter anderem gemacht hat, jetzt auch bei der Eishockey-WM was gemacht hat. Super, super. Mona Stevens, Quarterback der deutschen Frauennationalmannschaft und ich glaube Ambassador für die NFL sogar, auch eine Frau mit super Ahnung, richtig, richtig stark. Und Nadine Nurazid, da muss man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Die ist ja Head Coach der Munich Cowboys. Und dort, ja, brauchen wir uns über die Expertise auch einfach nicht unterhalten. Und das ist einfach ganz, ganz großes Kino. Und ja, ich bin gespannt, wie das alles miteinander harmonieren wird. Und das wird auch Momente brauchen. Ich habe ja schon mal frecherweise behauptet, wann wird es wohl der Moment geben, wenn Izumo oder Werner dann Adrian vorwerfen, dass er selber nie gespielt hat, weil sie die Argumentation nicht mehr mitgehen können, ein bisschen mit dem Augenzwinkern zu betrachten. Ich bin gespannt, wie es wird, weil ja, Adrian natürlich dort so ein bisschen halt diese ganz große Twitter-Bubble einfach auch abholt und ja, halt auch einfach einen ganz anderen Standpunkt hat als viele andere dort und auch viele andere Ausdrücke oder halt andere Sichtweisen mit reinbringt. Und das wird super, super spannend. Ich bin gespannt, welche Personen nachher wirklich moderieren und wer die Experten sind oder die Expertinnen. Und insgesamt finde ich, ist es ein bunter Mix, der zum Teil leider so zu erwarten war. Man konnte es nicht komplett auf links ziehen. Und ja, muss man mal schauen, wie die harmonieren. Micho.
Muss ich ganz klar sagen, es gab ja mal Stress zwischen Adrian Franke, Patrick Izume, Björn Werner und ich glaube Frank Buschmann, wo Adrian Franke tatsächlich angegangen worden ist in einem Podcast als Langweiler, wie gesagt, jemand, der keine Ahnung hätte oder sowas. Ich hoffe, dass das nicht wieder ausbricht, weil das wäre halt einfach nicht gerecht. Auch ein Adrian Franke hat nicht immer recht. Oder wir sind auch nicht immer alle einer Meinung. Das ist auch vollkommen okay so. Aber ich hoffe, dass halt sowas nicht wieder ausbricht und dass die Leute halt nicht irgendwie hingehen und sagen, dass sie nur eine Seite hören wollen oder sowas. Und was für mich ganz entscheidend ist, ist, viele von denen machen halt was Eigenes. Und Adrian Franke macht was Eigenes mit Downset Talk. Dann hat man Romans hier, die mit Sicherheit zu den Top-Football-Podcasts gehören. Ich meine, Florian Schmidt-Sommerfeld hat auch eigene Projekte. Also die haben alle eigene Projekte. Und ich hoffe nicht, dass das jetzt alles so eine Werbeshow wird für die eigenen Projekte. Da muss man halt vorsichtig sein. Was mich aber positiv auch positiv stimmt, ist, dass halt alle Fanclubs mit ins Boot geholt worden sind. Das heißt, man holt sich tatsächlich die Fanbase dazu, man holt sich die Leute dazu, die im Grunde genommen Ahnung haben. Hier ein anderes Beispiel übrigens mit dem eigenen Projekt wäre natürlich Kutsche, die, wenn die dann mit der Footballerei anfangen, da komplett reinzusehen. Denn wir holen die Fanclubs zwar rein, aber man stellt schon fest, dass gerade die populäreren oder die, ja, wie soll ich das beschreiben? Ich hätte jetzt fast gesagt, populistischeren Projekte, und dazu zähle ich zum Beispiel die Footballerei und auch Romans tatsächlich, schon ihre Lieblinge haben. Deswegen sind sie ja, glaube ich, da auch so populistisch unterwegs, weil ihnen das die meisten ja Klicks oder was auch immer generiert. Und da hoffe ich halt eben nicht, dass es in die Richtung geht, von wegen, wir müssen unsere Fanbase von unseren eigenen Projekten bedienen und deswegen reden wir nur über die Teams, die wir sowieso hypen. Das wäre namentlich sowas halt eben Philadelphia Eagles, Seattle Seahawks, Patriots, kennen wir sie ja alle. Chiefs jetzt natürlich im Moment, wobei die Chiefs auch gerechtfertigt. Das ist so ein bisschen noch eine Sorge, die ich habe. Und da hoffe ich, dass so Leute, die eher neutraler sind, tatsächlich, dass die da ein bisschen gegensprechen. Nochmal, ich kenne nicht alle Moderatoren. Ich kann dazu also nicht komplett was sagen. Dass die dafür sorgen, dass es ein bisschen neutraler auch gegenüber den Miami Dolphins geht. Ganz klar. Nochmal, man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber neutral sollte es sein. Und das ist so noch nur eine Sorge, die ich halt da habe.
Das weiß ich jetzt nicht, weil da schwimmen die halt auch alle mit dem Strom oder halt mal dagegen. Das auf Teamebene weiß ich jetzt nicht. Was ich glaube, ich dadurch, dass Downset Talk ja der offizielle RTL-Podcast ist, ich glaube, dass das bricht schon mal so ein bisschen diesen Werbeblock für die Übertragung. Also das glaube ich schon, dass da dann auch klare Absprachen gibt, weil ich meine, das ist ja, also es ist ja zum Beispiel bei Fußballübertragungen so, wenn jetzt ein Kommentator oder eine Kommentatorin sagen würde, da, ja, wir sind jetzt im Westfalenstadion, also in Dortmund, und nicht im Signal Iduna Park, dann kriegen die halt auch entweder halt einmal du, weil das ist der Signal Iduna Park, das ist nicht der, das Westfalenstadion, und dementsprechend genau. Ich weiß halt nicht, wie es da ist, ob, weil da hat RAN denen ja im Endeffekt die komplette Bühne gegeben, und das ging ja auch nur hoch und runter. Dementsprechend, ich vom Gefühl her, von dem, wie die Vorstellung war, würde ich schon sagen, dass RTL dem ein bisschen den Riegel vorschiebt. So wirkt es. Schauen wir mal, wie es nachher umgesetzt wird. Und ein Punkt, den ich noch ergänzen möchte, ist, dass RTL mit Togo, auf Super RTL mit NFL Togo oder Togo Football Togo, mit dem Togo Magazin auf jeden Fall, auch ein super Angebot wohl für Kinder schafft. Gut, für mich jetzt weniger ein Thema, weil ich keine Kinder habe, aber das ist auf jeden Fall ein großes Ding, weil es Jugendliche, also Kinder schon mal an den Sport American Football ranführen soll, und das war auch wohl ein großer Punkt, der dazu geführt hat, dass RTL die Rechte bekommen hat, und auch dieses Konzept scheint sehr, ja, seit, also was ich gelesen habe, positiv angenommen worden zu sein, gerade von denen, die ich auf Twitter gesehen habe, die Eltern sind, ja, da bin ich, also das ist halt auch, also RTL hat einen allumfänglicheren Ansatz, würde ich behaupten, im Vergleich zu RAN. Und es war auch, glaube ich, nicht mehr abzusehen, dass sich bei RAN irgendwo was ändert, und dementsprechend, genau, das dazu. Ansonsten, ja, weiß ich, hast du noch irgendwas, was du...
Ja, man darf halt nicht vergessen, ich plaudere jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich war früher ja tatsächlich auch mal sehr Fußball interessiert. Das hat sich seit mehreren Jahren immer weniger gegeben, bis ich vor ein paar Jahren tatsächlich gesagt habe, nee, ich brauche den Scheiß nicht mehr. Bin ja auch älteres Semester. Ich komme noch aus Zeiten, da hieß das Ganze noch Europapokal der Landesmeister. Und ich habe mitbekommen, wie es Proteste durch die Fanbase gab, damals gegen die Champions League und so weiter im Fußball. Da ging es um Kommerzialisierung und so weiter und so fort. Aber ich möchte jetzt trotzdem mal Fußball und Football vergleichen, und das darf man halt auch nicht vergessen. Letztendlich, es geht um Geld. Und beides sind Marketingmaschinerien, und beide versuchen halt so viel wie möglich abzugreifen. Und darum geht es gerade in Deutschland. Deutschland ist ein extrem wichtiger Markt geworden. Ich habe gehört, mittlerweile sogar ein wichtigerer Markt als Großbritannien, was ja ursprünglich mal europäischer Markt Nummer 1 war. Und es geht darum, so viele Leute wie möglich halt eben für Football zu begeistern, um letztendlich natürlich mehr Kohle zu generieren. Das ist das, was dahinter steckt. Das ist auch das, was hinter diesem Togo-Magazin und so weiter steckt. Deswegen die NFL das auch gern unterstützt. Die Frage ist, ist das verwerflich? Und ich finde das nicht verwerflich und halte dem Football auch weiterhin die Stange, solange es nicht zu einer reinen Marketingveranstaltung vorkommt, bei dem, ich sage jetzt mal, Spielqualität oder sonstiges egal ist. Und ich glaube, das macht die NFL ein bisschen besser als der Fußball. Wie viele vielleicht wissen, bin ich Lehrer, habe viel mit jungen Menschen zu tun und habe auch im Freundeskreis einige, die sich sehr intensiv mit Fußball und so weiter beschäftigen. Und man bekommt gerade bei den jungen Menschen mit, und ich nenne das immer so schön, die sind klassische Marketingopfer, was Fußball angeht. Weil da geht es nicht um Qualität oder sonst was, sondern die machen das, was das Marketing denen vorgaukelt. Und ich werde der NFL so lange die Stange halten, auch wenn es um Marketing und um Geld geht, solange sie da halt eben nicht... Oder solange sie über die Schiene gehen, dass sie das eigentliche Spiel promoten und nicht mehr anfangen, irgendwo das Spiel egal zu machen und quasi über diese reine Marketing-Schiene zu kommen. Weil das ist tatsächlich, das bestätigen mir auch andere Leute, gerade im internationalen Fußball im Moment gang und gäbe. Und ich möchte nicht, dass sich die NFL in Deutschland in dieselbe Richtung entwickelt. Es wird immer um Geld gehen, es wird immer um Marketing gehen, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber ich finde, auch das kann man verschiedenartig aufziehen. Das ist noch so eine Hoffnung oder so eine Bitte, die ich habe. Vielleicht hört ja jetzt hier gerade Roger Goodell zu und denkt sich, ja, das, was Micho sagt, ist genau der richtige Weg. Schön wär's.
Okay. Ja, also, ja, schauen wir einfach mal, wie es wird. Ich glaube, gut, die NFL, das wird sich auch nicht ändern, weil die sind halt dazu da, um Geld zu machen. Und da wird man immer einen gewissen Kommerz haben. Aber der Unterschied ist ja auch ganz einfach, dass aufgrund des ganzen Systems, was ja so ein bisschen irgendwie auch surreal ist, wenn man sich die USA selbst anschaut, dass natürlich die sportliche Ausgeglichenheit, die der Fußball nicht mehr hat, gegeben ist über gewissen Zeitraum. Es gibt immer Teams, die natürlich öfter oder länger Erfolg haben, aber es gibt nie halt so, okay, jetzt gewinnt ein Team 10 Jahre oder 3 oder 5 Jahre. Also, weiß nicht, gab es das schon mal, dass ein Team 3 Jahre in Folge den Super Bowl gewonnen hat?
Ich weiß es gar nicht. Aber eins ist mir klar, mich wundert, dass es den Football oder die NFL noch gibt, weil eigentlich ist das System reiner Kommunismus oder Sozialismus.
Ja.
Was da gefahren wird. Und das im Land des Kapitalismus. Also irgendwie seltsam.
Richtig, das meine ich ja mit der ganzen Geschichte. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Ich freue mich auf jeden Fall, dass man bei RTL so ein paar neue Gesichter sieht und so weiter und so fort. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Gut. Ja, und dann schauen wir auch mal, wie es bei den Miami Dolphins weitergeht. Die Miami Dolphins haben tatsächlich ein paar Roster-Moves gemacht seit unserer letzten Aufnahme. Und es war nicht viel tatsächlich. Sondern Dolphins haben 3 Spieler unter Vertrag genommen. Und das ist einmal der Cornerback Bryce Thompson und die Tackles Cedric Ogbuehi und Isaiah Wynn. So, Michael, über wen möchtest du denn sprechen?
Warte mal, ganz kurz, haben wir über Cam Fleming, habt ihr ja schon gesprochen drüber?
Nee.
Okay, alles gut.
Aber was willst du zu Cam Fleming jetzt sagen?
Hatten wir den nicht noch, auch noch?
Nee, der ist ja jetzt woanders untergekommen.
Ihr seht, also vielleicht seht ihr es uns ein bisschen nach. Sowohl bei Tobi als auch bei mir ist gerade privat so eine ganze Menge los. Ja, wir versuchen gerade andere Leute an den Drive heranzubringen, aber das ist alles nicht so einfach und beziehungsweise geht nicht so schnell. Deswegen bekommt man manchmal so manche Dinge nicht mit. Ich hatte zuletzt mitbekommen, dass wir tatsächlich an Cam Fleming dran waren und hatte gedacht, von wegen, er wäre bei uns. Aber gut, dann habe ich das komplett falsch im Kopf. Alles gut. Dann,
der war bei uns beim Workout, aber den haben wir dann tatsächlich nicht unter Vertrag genommen. Der ist jetzt, glaube ich, wieder bei den Denver Broncos untergekommen.
Also der ist schade finde, weil ich hätte Cam Fleming, glaube ich, hätte uns ordentlich weiterhelfen können. Aber gut, wie auch immer.
Ja, über wen möchtest du denn sprechen jetzt? Also du kannst über Cam Fleming sprechen, der spielt aber nicht bei den Dolphins.
Deswegen brauchen wir auch nicht über Cam Fleming reden.
Sehr gut. Lass uns dann erstmal mit Cedric Ogbuehi sprechen. Der Tackle, Right Tackle, Left Tackle hat beide Positionen in der NFL gespielt, ist inzwischen aber auch schon 31 Jahre alt. Ich war vorhin so, ach, der wurde von den Bengals 2015 in der ersten Runde gedraftet. Ach, der dürfte ja noch gar nicht so alt sein. Und dann ist mir halt aufgefallen, 2015 ist auch schon ein paar Jahre her. Ist tatsächlich in den letzten Jahren, war bei den Seahawks, war letzte Saison bei den Jets, hat dort fast 300 Snaps gespielt. Das war auch eher unterdurchschnittlich. Vorher war es solide, aber er hat, glaube ich, nie diesen Status des 21st Overall Pick irgendwo bestätigen können. Und jetzt haben wir den unter Vertrag genommen. Micho, ist das wirklich jemand, wo wir sagen, okay, der geht irgendwie ins Rennen um einen Starting-Posten oder?
Nein, aber er geht in die Rennen, er könnte, glaube ich, bei unserer Schwäche auf Right Tackle rein theoretisch, da kommen wir gleich bestimmt nochmal zu, mit Sicherheit in die Richtung Starting-Posten gehen, aber vor allen Dingen geht er in die Richtung erster Backup. Weil man muss ja davon ausgehen, dass Armstead zum Beispiel nicht die komplette Saison spielen wird. Und man hat zumindest dann einen Erfahrenen oder jemanden, der ihm mal Luft verschaffen kann. Von daher ist er eine Verstärkung für uns. Glaube ich ganz klar. Er ist jetzt nicht das Starting-Kaliber. Aber selbst jemand von seinem Kaliber bringt unsere O-Line tatsächlich wieder ein Stück nach vorne. Und wenn er unseren jungen Spielern nach wie vor noch ein kleines bisschen was beibringen kann, hat sich die Verpflichtung definitiv gelohnt. Natürlich hätte ich gerne jemand mit Starting-Kaliber da gehabt oder sowas, aber was nicht ist, ist nun mal nicht. Wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Und ja, da sage ich ganz klar, besser er als niemand. Im Gegenteil, ich kann der Verpflichtung dementsprechend, außer dass er, dass ich noch niemanden anderen gehabt hätte, nichts Negatives abgewinnen.
Ja gut, lieber einen anderen haben, das hätten wir vielleicht öfter. Bevor wir über Zaire Wynn sprechen, würde ich kurz noch Bryce Thompson, ist, denke ich, einfach nur eine Verpflichtung für das Camp, ist 2021 ein Undrafted Free Agent gewesen, hat bei den Saints gespielt, in der letzten Saison, hat tatsächlich insgesamt 7 Defensive Snaps gesehen, also da nicht viel gezeigt, auch im Special Teams ist er tatsächlich immer mal wieder zum Einsatz gekommen. In beiden Jahren hat dort auch ein paar Snaps gesehen, letztes Jahr ein bisschen mehr. Vielleicht ist das so sein Weg in den Kader, aber insgesamt wird es, wenn dann Spieler für das Special Team werden, aber mehr wird es da nicht. Das, denke ich, kann man so sagen. Aber wenn wir uns jetzt zu dem Spieler hinwenden,
wo... Nein, Bryce Thompson. Ich würde auch gern was zu sagen.
Okay.
Nein, ich geb dir vollkommen recht, Rico. Aber gerade was Cornerbacks angeht, ganz ehrlich, da bin ich mittlerweile bei uns ganz, ganz vorsichtig. Ich sag nur Nick Needham, Kater Kahu. Wer weiß, vielleicht ist das der nächste und ich werde nicht mehr den Fehler machen, irgendwelche Cornerbacks, die wir irgendwo erst sein, undrafted Free Agents sind und was auch immer, irgendwo als Camp Buddies oder sonst irgendwas zu klassifizieren. Auch wenn man es im ersten Augenblick denken würde, wenn ich gezwungen werde, würde ich es genauso sagen wie du, Rico. Aber Cornerbacks, gerade solche Cornerbacks, haben bei uns so eine Historie, wer weiß. Also, ich schließe nichts mehr aus.
Ja gut, aber er ist ja jetzt kein direkter Unrotted Free Agent für uns. Und wenn ich mir jetzt unseren Roster aber anschaue, wir haben Jalen Ramsey, wir haben Xavier Howard, wir haben Keon Crossan, wir haben Trill Williams, wir haben Nick Needham, wir haben Kader Kahu, wir haben Cam Smith. Das sind jetzt einfach mal spontan 7 Spieler, wo ich sage, das ist wahrscheinlich unser Cornerback Arsenal. Dazu haben wir...
Hast du nicht noch jemanden... Bin ich gerade ganz blöd? Wie gesagt, verzeih mir, wenn ich das nicht ganz weiß. Hast du nicht noch einen entscheidenden vergessen?
Du meinst nur Igbinoghene?
Genau. Der ist doch noch bei uns.
Ja, der ist noch bei uns.
Den hast du gerade nicht aufgezählt.
Schäm dich. Ja, den habe ich jetzt nicht aufgezählt.
Wahrscheinlich ist er zumindest besser als nur Igbinoghene.
Das würde ich jetzt nicht behaupten, weil Noah Igbinoghene hat uns letztes Jahr die Playoffs gerettet durch die Interception. Aber tue ich mich unheimlich schwer mit. Dazu haben wir noch mit Cadron Smith und Bennett Williams 2 Cornerbacks als Undrafted Free Agents geholt. Ich tue mir schwer, jetzt noch bei so einem Bryce Thompson nur mir noch einzureden, dass er wirklich mehr als ein Camp-Buddy ist. Wäre er Safety, würde ich vielleicht anders drüber denken, aber ich sehe ihn halt maximal als Cornerback mit Möglichkeiten im Special Teams was zu machen, aber mehr sehe ich dort nicht, muss ich ehrlich gestehen, dementsprechend genau. Ja, Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen die Euphoriebremse drücke. ja, und dann kommen wir zu einem Spieler, der wurde 2018 gedraftet, hat bei den Georgia Bulldogs am College gespielt, wurde an 23 gepickt im 2018er NFL-Draft und das von den New England Patriots. Zaire Wynn. Micho, wie findest du das Signing und was erwartest du von Zaire
Wynn? Also, grundsätzlich muss man ja sagen, dass die Patriots es immer geschafft haben, gerade O-Liner bei sich zu etablieren, die tierisch gut aussahen, die sie dann abgegeben haben und die woanders dann tierisch versagt haben. Zaire Wynn scheint mir nicht derjenige zu sein. Er hat halt eben nicht nur mit Tom Brady gespielt, der anscheinend der O-Liner relativ gut aussehen lässt. Er hat jetzt auch nicht überragend gespielt. Aber was Zaire Wynn in meinen Augen war, er ist ein zuverlässiger Spieler. Ein sehr zuverlässiger Spieler. Ein sehr zuverlässiger Tackle. Genau das, was wir brauchen können. Mit jetzt mittlerweile der dementsprechenden Erfahrung und einem gewissen Upside, das jetzt vielleicht wahrscheinlich in dem Alter nicht mehr unbedingt kommen wird. Aber er hat immer noch Steigerungspotenzial. Er hatte ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen. Wenn mich nicht alles täuscht, war seine letzte Saison auch seine schlechteste Saison. Aber er ist immer noch in meinen Augen ein definitiv überdurchschnittlicher Tackle. Ich weiß nicht, Rico, du guckst ja vor allen Dingen PFF. Ich weiß nicht, wie PFF das sieht. Ja, aber ich fand ihn da eigentlich relativ gut. Er hat, glaube ich, 43 Spiele gespielt, davon 40 gestartet. In der letzten Saison allerdings nur 9. Halt eben einfach aus dem Grund wegen Verletzungen. Wenn man ihn dementsprechend sorgfältig untersucht hat, gehe ich davon aus, dass die Verletzung ausgeheilt wird. Und für unsere O-Line, meiner Meinung nach, wird er Instant Starter sein. Ja, er hat zwar immer Left Tackle gespielt, aber wir könnten ihn meiner Meinung nach auf Right Tackle dementsprechend umschulen. Und dann würde er meines Erachtens nach Instant Starter sein und die O-Line auch definitiv verbessern. Das ist eine Verpflichtung, die auch finanziell in meinen Augen Sinn macht. Es ist nicht das ganz alleroberste Regal, aber meiner Meinung nach auch tatsächlich eine Etage drunter, auch da vielleicht am unteren Ende, aber es ist eine Etage drunter, aber es hilft uns weiter. Und das ist genau der Move, den ich jetzt noch erwartet habe, weil Topspieler nicht mehr zu haben sind, um unseren All-In-Ansatz tatsächlich weiter zu verfolgen. Ich finde, das ist eine hervorragende Verpflichtung. Man kann natürlich sagen, er ist nie wirklich dem 23rd overall gerecht geworden. Ja, aber ganz ehrlich, dann wäre er wahrscheinlich, wenn man ihn heute ranken würde, würde er wahrscheinlich frühe zweite Runde gepickt werden oder sowas. Also so viel schlechter ist er auch nicht. Und man kann natürlich sagen, dass er tatsächlich von den Patriots kam, wo niemals was Gutes quasi letztendlich woanders oder wo selten was Gutes woanders geworden ist. Nochmal, er hat nicht nur mit Tom Brady gespielt und im Prinzip kommt er auch aus Florida. Er kommt aus St. Petersburg. Das ist in Florida. Ich kenne St. Petersburg nur eigentlich aus Putins Reich, aus dem großen russischen Reich. Aber es gibt anscheinend auch einen St. Petersburg in Florida. Ja, und da kommt er her. Das heißt, er ist im Prinzip also fast schon auch ein Home Guy.
Ja, das ist alles korrekt. PFF,
danke, ja. Danke für die Bestätigung.
Gar kein Problem. Er hat letztens ja Right Tackle gespielt. Er hat letztens Right Tackle gespielt, Zaire Wynn. Und das war jetzt eine schlechte Saison. Dementsprechend ist man dort vermutlich etwas skeptisch, was das angeht. Vielleicht und die Verletzungen. Und das war halt auch der Grund, warum wahrscheinlich der Markt nicht so groß war. Vorher war er super solide. Immer über eine 70er Grade gehabt im Pass Blocking und im Run Blocking auch. Da war außer in seinem Rookie-Jahr, da war er nicht ganz so stark auf der Brust. Genau, sah das sonst sehr, sehr solide aus. Jetzt muss man mal schauen, was die Dolphins vorhaben. Ich finde es gut. Ich denke, er kann auf Right Tackle, wenn er jetzt gesund ist, Fortschritte machen. Und da muss man halt sehen, wie fit er bleibt. Das Gute ist, er hat halt viel Erfahrung auf Left Tackle. Bedeutet wiederum, sollte Terron Armstead ausfallen, hat man hier eine Alternative, die man auf Left Tackle stellen kann. Zaire Wynn hat auf Left Tackle einfach schon sehr, sehr gute Spiele gemacht. Und das auch über einen längeren Zeitraum. Und dann bricht es nicht komplett auseinander, wie es teilweise letzte Saison der Fall war. Und das ist für mein Dafürhalten ein sehr, 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 sehr gutes Signing. Und bringt uns auf jeden Fall einen Schritt näher zu einer Line.
Ganz kurz, wo man hast du Infos zu den Verletzungen? Weil du da vorhin schon mal drauf angespielt hattest.
Nee, ich habe tatsächlich jetzt gar nichts zu den Verletzungen mir rausgesucht. Aber das könnten wir entweder später im Verlauf der Folge oder in einer der kommenden Folgen in der Offseason irgendwann nochmal aufdröseln. Aber ja, also er hat auf jeden Fall die zweite Saisonhälfte sozusagen gefehlt. Und genau, das war das. War eine Beinverletzung. Ja. Aber das war vor der Saison. Also dementsprechend, ich weiß es gerade nicht. Es war wohl eine Fußverletzung. Mitte November. Dementsprechend hat er auch den Rest, also das war nach Woche 10. Und dementsprechend danach hat er, glaube ich, gar nicht mehr gespielt.
Ja, genau. Also ich meine, es wäre tatsächlich aber jetzt nicht so, wo man wirklich sagen muss, von wegen extreme Injury Concerns oder so, ne?
Ne, war ja das erste Mal, dass er wirklich länger verletzt war. Da würde ich jetzt noch nicht von irgendwelchen großen Concerns sprechen. Ich für meinen Teil zumindest. Also andere mögen das anders sehen.
Ich sehe es genauso wie du.
Und dementsprechend schauen wir einfach mal. Ja. Das zwar Zaire Wynn. Und die Dolphins haben tatsächlich, also wir nehmen am 1.6. auf, haben jetzt noch ein bisschen Cap Space frei und ja, wir haben, oder ich habe zumindest gehofft, dadurch, dass wir jetzt an dem Donnerstag aufnehmen, eventuell gibt es direkt schon irgendwelche neuen Signings, weil eben der Cap Space jetzt frei geworden ist. Bis jetzt ist aber leider nichts passiert. Micho, was erwartest du denn noch?
Ich erwarte Dalvin Cook. Nein. Tatsächlich ist es schwer. Also man mag mit meiner Meinung nicht unbedingt d'accord gehen. Das heißt, man mag nicht unbedingt deswegen nicht einverstanden sein mit dem, was ich sage, aber ich habe ja die Prämisse, dass wir dieses und nächstes Jahr absolut all in sind. So, und es bringt uns nichts, meiner Meinung nach, Capspace aufzusparen, weil wir werden danach einen radikalen Schnitt machen müssen und entweder auf Tour verzichten, aber meiner Meinung nach werden wir vielleicht sogar auf Tour verzichten und dann danach Jalen Waddle oder sowas und Jalen Waddle versuchen, ein neues Team aufzubauen. Jalen Waddle, Jalen Phillips, Jevon Holland, ne? So, dass das so unsere neue Achse wird, quasi. Da wir aber alles andere dann auch runterbrechen werden, werden wir wahrscheinlich keinen Capspace brauchen. Wenn wir aber all-in sind in den nächsten beiden Jahren, dann muss unser Team tatsächlich richtig verbessert werden. Draftpicks immer abzugeben, bin ich auch nicht so der Riesenfan von. Das heißt von wegen, wenn wir uns was holen, dann sollte es eine richtige, richtige, gute Verstärkung sein und nicht nur irgendwie Backup-Spot Nummer 3. Auch die sind wichtig, aber ich glaube, mit unserem All-In-Ansatz müssen wir da richtig, richtig zuhauen. So, und dann ist halt die Frage, was brauchen wir? Ich glaube, Running Backs ist nicht das die Position, die wir wirklich brauchen. Und viele spekulieren ja mit einem Spieler wie Dalvin Cook oder sowas. Wir brauchen dann auch nicht wirklich jetzt schon einen Ansatz für Tour, weil wir haben uns auf Tour committed. Also ob jetzt ein Kirk Cousins frei wird oder was auch immer oder ein Jimmy G jetzt doch wegen seiner Fußverletzung von den Raiders gecuttet wird und Tom Brady da das Ruder übernimmt oder was auch immer, auch das ist für uns nicht relevant. O-Line, aber da haben wir uns gerade jetzt verstärkt. So, Receiver brauchen wir definitiv nichts mehr. Wobei auch da die Überlegung wäre, die Andre Hopkins, aber der wird zu viel Geld verlangen. 16 Millionen werden wir uns nicht leisten können für ein Jahr, weil auf den, da wird es ungefähr drauf hinauslaufen, glaube ich. Wobei das schon ein Mörder-Wide-Receiver-Trio wäre. Die Andre Hopkins, Tyreek Hill und Jalen Waddle. Woo. Also, ja, da wird wahrscheinlich auch Nathan Pickerman oder sowas Spiele gewinnen mit. Ja, das heißt, Tight End wäre eine Möglichkeit, aber welchen Top-Tight End gibt es auf dem Markt? Da haben wir nichts. So, und dann gucken wir jetzt mal auf die Defense und dann wird man sich wahrscheinlich irgendwo einen Journeyman im Pass-Rush holen. Das ist die wahrscheinlichste Variante, dass man irgendeinen von denen dann holt, um eine tiefere Rotation zu haben. Denn weder Cornerbacks, die uns wirklich weiterbringen, wird man sehen, Linebacker sowieso nicht. Also tippe ich tatsächlich darauf, dass wenn wir mit dem Capspace was machen, da tatsächlich noch einen Pass wahrscheinlich zuholen. So, das wäre meine Prognose.
Holen wir Melvin Ingram zurück?
Wäre zum Beispiel eine Alternative. Kleinen One-Year-Deal oder sowas. Halte ich durchaus für möglich. Wenn sich nichts anderes ergibt, wäre das eine Option, ja.
Oder lieber Robert Quinn?
Dann wäre mir tatsächlich Melvin Ingram lieber, aber das ist eine persönliche Präferenz. Robert Quinn ist kein schlechter.
Ja, es gibt auf jeden Fall noch einige Möglichkeiten, die man hätte auf Edge. Sag ich mal, ja, ich bin ja immer noch, ich hoffe ja immer noch, dass wir Dalton Reisner noch unter Vertrag nehmen, der immer noch Free Agent ist und jetzt hätten wir die Kohle, um ihn tatsächlich unter Vertrag zu nehmen.
Das wäre tatsächlich nochmal, wo ich sagen würde, passt. Und Tyler Lewan könnte man, ist ja immer noch auch so in dem ganzen Dunstkreis drin. Da muss man mal schauen, dadurch, dass er verklagt hat, die Ärzte jetzt, die ihn behandelt haben. Die Frage ist, wie fit kann er nochmal werden? Ich denke schon, also gerade NFL-Spieler haben ja diese Disziplin einfach auch. Und da hoffe ich, oder das wäre halt eine Sache, wo ich sage, okay, cool. Das wären zwei Signings, die uns in der O-Line auf jeden Fall sehr, sehr weiterhelfen würden, die ja bekanntlicherweise unsere größte Schwäche ist. Ja, also so sehe ich das zumindest. Und dementsprechend wären das die beiden Spieler, die ich immer noch unter Vertrag nehmen würde. Also zwei der Möglichkeiten, die wir hätten. Schauen wir mal. Wenn wir schon bei der O-Line sind, ich hatte noch einen kleinen Artikel gelesen, dass Liam Eckenberg wohl auch in der Offseason ein bisschen gearbeitet hat, vielleicht als Center spielen zu können. Micho, was sagst du dazu? Ist das so der letzte Strohhalm, wo er sagt, okay, er versucht das auch nochmal, oder?
Also, ich kenne ihn ja ein bisschen aus Notre Dame auch noch. Und das habe ich ja von Anfang an gesagt, Liam Eckenberg ist definitiv kein Tackle. Das ist er nicht. Er ist, wenn, ist er ein Guard. Auf Center braucht man meiner Meinung nach auch ein gewisses Maß an Erfahrung, um da solide spielen zu können. Von der Football-Intelligenz her traue ich das Liam Eckenberg zu. Allerdings nicht in der ersten Saison. Also ich glaube, dass er, wenn er das macht, mindestens ein bis anderthalb Jahre braucht. Das heißt, frühestens nächste Saison wäre er für mich in der Position, dass er ein solider Center sein könnte, der dementsprechend da auch die O-Line mit dirigieren könnte und so. Und könnte sein, dass das für uns halt einfach zu spät ist. Zutrauen tue ich es ihm aber. Aber wir haben alle gesehen, also Tackle ist er definitiv nicht. Auf Guard kann ich erwarten, dass er eventuell nochmal einen Sprung macht, weil ich glaube, dass er das Potenzial dazu hat. Aber allein der wirkliche Glaube fehlt mir mittlerweile.
Ja gut, ich glaube, der fehlt nicht wenigen bei uns, Micho. Der fehlt tatsächlich nicht wenigen. Gut, dann haben wir, also die Signings sind jetzt durch. Ich gucke gerade nochmal, es gibt noch keine neuen Zeilen. Vermutlich passiert, wenn wir gerade ausgemacht haben, dass dann irgendwer unter Vertrag genommen wurde, dann ist das halt so. Und ja, ansonsten gibt es wieder Trainingseindrücke. Also die Teams trainieren wieder. Es gibt aktuell die freiwilligen Trainingseinheiten. Ich glaube, es sind die freiwilligen. Und ja, da ist ganz cool zu sehen, dass bei den Dolphins also viel los ist. Man sieht wieder ein paar Geschichten und man kriegt so ein paar Stories mit. Paar Infos vielleicht. Devin A-Chain ist wohl aktuell jemand, der viel auf sich aufmerksam macht, der auch von vielen inzwischen als durchaus nicht kleiner Teil dieser Offense gesehen wird, also gerade der im Running Game einfach als große Alternative gesehen wird. Und ansonsten äußern sich viele Spieler positiv über die große Competition im Kader, weil die Qualität im Kader sehr, sehr hoch ist und das alle nochmal zusätzlich motiviert. Und die positiven Nachrichten bzw. die positiven Aussagen von Spielern zur neuen Defense, das ist ja auch schon ein paar Wochen her, dementsprechend, aber da hat sich auch nichts dran geändert. Das nochmal zu dem Anfang der Trainingscamps oder der OTAs. Genau. Micho, hast du etwas, worüber du noch sprechen
willst? Ja, und zwar habe ich eine kurze Frage. Ich hoffe, es triggert dich nicht allzu sehr. Ich weiß ja, du magst keine Power-Rankings. Du findest Power-Rankings wahrscheinlich schwachsinnig. Du hast es nie richtig erklärt, aber du hast mal gesagt, du magst sie halt definitiv nicht. Trotz allem bekommt natürlich im Moment sehr, sehr viel Power-Rankings um die Ohren gehauen im Podcast, auch Analysen und viel so von wegen, was sind unsere Top-10-Teams und so weiter. Das sind natürlich alles so Eindrücke aufgrund der Off-Season, aufgrund des Drafts. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, dass die Dolphins da so ein bisschen Disrespect erfahren, weil in den seltensten Fällen oder eigentlich nie sind sie overall in den Top 10 dabei. Adrian Franke hatte sie, glaube ich, auf Platz 2, was das Receiving Core angeht. Aber ansonsten, teilweise werden die Patriots und die Jets vor uns gesehen. Wie gesagt, in den Top 10 sind wir selten zu sehen, quasi Borderliner-Playoff-Teams, vielleicht one and done. Deswegen die Frage, Rico, woher kommt dieser Disrespect? Was glaubst du? Hier in Deutschland.
Naja, ich glaube, der ist ja überall irgendwo zu sehen. Also ich würde es auch nicht als Disrespect. Vegas sieht es auch ähnlich. Man muss sich halt einfach mal anschauen, was passiert ist in der Offseason. Die Dolphins konnten natürlich nicht super viel machen. Sie haben halt früh diesen Jalen Ramsey-Move gemacht und so weiter und so fort. Für mich sind die Dolphins auch deutlich besser geworden. Alleine dadurch, dass sie halt Vic Fangio als ihren DC geholt haben. Und ja, bei den Jets ist es halt so, die haben, letzte Saison hieß es, das Einzige, was sie zurückhält, ist der Quarterback. Jetzt holen sie Aaron Rodgers, der von den Buchmachern und so sehr positiv gesehen. Und ich verstehe das. Also ich verstehe, dass die Jets dort einfach dann auch einen Push erfahren. Das kann natürlich nach hinten losgehen, aber das verstehe ich. Und die Dolphins waren letzte Saison, waren sie ein Playoff-Team, sind in der ersten Runde der Playoffs ausgeschieden, haben sich zwar verbessert, aber ich für meinen Teil finde, es ist vollkommen legitim, die Dolphins aktuell borderline Top 10 zu haben und nicht höher, weil für mich hat sich nichts wir hatten keine große Rookie-Class, das ist nochmal ein Thema, was sich natürlich weiter nach hinten wirft, einfach weil du dich nicht so verbessern kannst und dementsprechend ich sehe das entspannter und ich mag diese Power-Rankings genau, das Darts, ich mag sie nicht so wirklich, das ist wohl wahr, weil ich finde so, also Power-Rankings ist so, okay, Leute, ja, sortiert halt die Teams, wie ihr sie sortieren wollt. Bei Positional Rankings, das ist schon noch interessanter, gewisse Spieler in ihren Positionsgruppen zu bewerten, aber so Power-Rankings insgesamt, oh, nee. Also das, jeder macht's, aber, oder jede Person macht's, aber, nee. Ist überhaupt nicht mein Fall, weil, ja, da ist einfach, ja, wie und was und hier und da und dann widerspricht sich da vielleicht hier oder dann hast du zwei Teams da gleich und dann hast du da aber eine Begründung, die woanders wieder umgekehrt ist. Und, ach, das ist alles, bei Power Rankings bin ich einfach raus. So, das gibt mir keinen Mehrwert und ich finde die, ich habe die Artikel letzte Saison zweimal gelesen auf, bei PFF und beim Adrian habe ich jeweils zwei Artikel gelesen dazu. Das hat mir gereicht. Wo ich mir dachte, so cool. Und jetzt. So, es ist ja immer nur so, aktuell ist das Team so und so gut. Okay, cool. Ja, aber das sehe ich, also, da würde ich halt einfach ohne Zahlen, ohne ein Ranking, eine halbe Seite über ein Team, das würde es tun. Da muss man nicht, Power Ranking steht halt nur einfach dran, damit es halt irgendwo Klicks generiert. Beziehungsweise, dass halt so ein Clickbait ist, weil, oh, wo steht mein Team denn? Und nicht halt, das ist eine Bewertung von der bisherigen Saison in Kurzform. So, und das halt, ich mag das einfach nicht. So, ich könnte jetzt noch 10 Tonnen Sand zu sagen, aber ich glaube, es ist rausgekommen, dass ich nicht so der Fan von Power Rankings bin.
Ich habe das Gefühl, man hat es gehört. Ich fand's halt relativ bezeichnend, weil letztes Jahr waren wir ziemlich gut. Wir waren auf einem ziemlich guten Weg. Wir hatten dann diesen Cut nach der Bye Week, wo wir dann wieder 10 Spiele verloren haben. Aber das Entscheidende war, dass wir in den entscheidenden Phasen mitgehalten haben, obwohl wir mit unserem Quarterback Nummer 3 gespielt haben. Und das kommt mir halt bei diesen ganzen Diskussionen immer zu kurz. Und wir werden, also du sagst Borderline Top 10, aber wir werden noch nicht mehr in Erwägung gezogen. Also, dass wir da sind, ist eigentlich überhaupt gar keine, also das ist überhaupt gar keine Frage, dass man, dass wir keine Rolle spielen werden, so nach dem Motto. Und das finde ich halt schon ein bisschen Disrespect, weil ich glaube, dass wir letzte Saison schon eine Rolle gespielt haben. Und dass wir uns tatsächlich vielleicht, du hast es gerade eben gesagt, gerade in der Offseason in einigen Bereichen dann doch eklatant verstärkt haben. Mike McDaniels zweite Saison, Vic Fangio, aber halt eben auch vielleicht ein Tua, der jetzt wieder gesund ist, auf den das System dementsprechend passt. Wir haben jetzt in der O-Line dementsprechend natürlich ein bisschen was getan. Jalen Ramsey, das sind alles so Geschichten, wo ich sage, okay, das kann richtig, richtig uns richtig, richtig nach vorne bringen, nach wie vor. Wir sind eindeutig in meinen Augen besser geworden. Das kommt mir halt zu wenig rüber, weil die Leute sich zu wenig mit dem Team beschäftigen. Und warum beschäftigen sie sich? Das ist irgendwo so ein bisschen Disrespect. So viel empfinde ich das zumindest. Und ich mag Power Rankings ganz gerne, weil das ist immer ein Wettbewerb. Und das ist so ein Gedankenspiel, was wäre, wenn? Und auch dieses Gedankenspiel, auf das Gedankenspiel lasse ich mich gerne ein. Und ich habe schon öfters gesagt, ich habe ja auch so eine Art, zumindest in einem Bereich, das du eher magst, so eine Art Ranking in der Saison vor, in der Offseason. Da wollen wir mal gucken, wann ich das auf die Kette kriege. Da geht es um Quarterbacks. Ja, aber das wären meine 5 Cent dazu. Und jetzt darfst du wieder mit deinen lustigen Vergleichen anfangen zum Ende, glaube ich.
Naja, nee, aber da würde ich tatsächlich kurz noch eingreifen. Oder ich denke, das ist aber auch so ein Thema in den Rankings, die Unsicherheit, ob Tua gesund bleibt. Also, ich meine, es kann halt actually sein, Tua bekommt noch eine Gehirnerschütterung und beendet seine Karriere in der Mitte der Saison.
Ja, aber dann musst du das zumindest erwähnen. Oder du musst zumindest von dem Standard ausgehen. Tatsächlich halte ich es für wahrscheinlicher, dass Aaron Rodgers scheiße spielt, als dass Tua seine Karriere beendet. Mal ganz ehrlich.
Ja, das ist richtig. Aber wenn ich jetzt auch noch mal weiter gucke, die Dolphins waren letzte Saison ein Borderline Playoff-Team. Ja, wir haben mit dem dritten Quarterback gespielt. Okay. Aber man war halt so, man ist in der ersten Runde ausgeschieden. Das heißt, man ist irgendwo Team 18 bis 24. So, sagen wir mal, wir sind Team 20. Das heißt, im umgedrehten Power-Ranking wären wir dann schon mal, wenn ich rein nach Ergebnis, irgendwo außerhalb der Top 10. Und wenn ich dann noch mal dazu nehme, dass sich der Großteil der anderen Teams verbessert hat, zum Teil, also auf dem Papier deutlich verbessert hat, sei es dadurch, dass sie die Jets, Aaron Rodgers geholt haben oder dass andere Teams mehrere First-Round-Picks hatten oder halt einfach gut gedraftet hatten oder große, gute, auf dem Papier gute Draftklassen haben. Und das wirkt halt viel, viel stärker in solchen Power-Rankings. Und ich für meinen Teil glaube, dass die Dolphins ein Top-10-Team sind. Ich bin aber auch Dolphins-Fan. Aber ich sehe Argumentationen für beide Seiten. Für mich ist auch eher die Geschichte, Mike McDaniel hat jetzt ein Jahr, hatte das erste Jahr als Head Coach ist rum. Und jetzt schauen wir das zweite Jahr uns an. Wir haben einen Elite Defensive Coordinator. Und also für mich sind da ganz, ganz viele Sachen, die sich positiv auswirken, wo ich den Dolphins positiv auch anrechnen würde in so einem Power Ranking. Ich sehe aber auch, wie man sagt, okay, wird das alles so? Xavier Howard, letzte Saison war er nicht gut, wird das nochmal besser? Ja, das ist so ein Fragezeichen. Die Dolphins haben keine Tight Ends. Wird das, also spielen die komplett ohne Tight Ends? So, also es gibt schon Punkte, wo man wirklich so ein bisschen auch angreifen kann und sagen, hier und da. Dazu, wenn man Tour natürlich als, ich sag mal, irgendwo zwischen 15 und 20 als Quarterback hat, aus verschiedenen Gründen, dann muss ich die Dolphins natürlich auch noch mal tiefer sehen, als ich sie vielleicht sonst sehe. Und das sind, also es gibt schon noch so ein paar Punkte, wo ich sage, es gibt klare Punkte, weswegen man sie downgraden kann. Und ich glaube, dass bei einigen Teams einfach so ein gewisser Hype ist, wie jedes Mal in der Offseason. Und auch diesen Hype hatten. Wir hatten den Hype auch letztes Jahr. Und dementsprechend bin ich da, ja, einfach entspannter, weil da gibt es ja so viele Für und Wider und ja.
Also Rico, ich gebe dir ja recht, wenn du sagst, hier, wie heißt das von wegen, ja, man kann, also es gibt Cases, warum die Dolphins nicht Top Ten und so weiter und so fort. Da kann man auch immer drüber diskutieren, finde ich auch alles gut. Aber darüber wird ja nicht diskutiert. Es wirkt ja so, und das ist das, was mich halt so ärgert. Es wirkt halt so, als wäre es überhaupt nicht diskussionswürdig, die Dolphins irgendwo in der Richtung zu sehen, sondern es ist ein Fakt, dass die Dolphins nicht Top 10 sind. Punkt. Ende der Diskussion. Deswegen braucht man darüber nicht weiter reden. So wirkt es gerade. Und das empfinde ich als Disrespect. Nicht, dass sie nicht in die Top 10 gerankt werden. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist immer von der individuellen Argumentation abhängig. Da gibt's dieses und jenes. Aber dieses, dass wir nicht diskussionswürdig sind, das stört mich. Weil ich finde, wenn man über uns, wenn man über die Top 10 nachdenkt oder wenn man über Teams wie die Jets und so weiter redet, dann muss man über uns diskutieren zumindest. Aber uns zu ignorieren, so als würden wir gar keine Rolle spielen, das stört mich halt. Und das empfinde ich persönlich als Disrespect. Mag sein, dass ich da viel zu dünnhäutig bin. Gerne. Den Vorwurf muss ich mir gefallen lassen. Dann bin ich halt eine Mimi. Um nicht irgendein Wort zu benutzen, was mich jetzt hier wieder irgendwie, wofür wir einen Strike bekommen würden oder sowas. Aber ich glaube, ihr wisst alles, was ich meine. Dann ist das so. Aber tatsächlich, mich stört's. Und ich wollte eigentlich nur wissen, ob es dich auch stört, aber das tut's anscheinend nicht.
Fun Fact, ich habe am 3.9. Nee, dann fängt die NFL-Saison an. Ich habe am 13.3. habe ich 50 Euro auf Division-Sieg Miami Dolphins, also AFC East-Sieg der Miami Dolphins gewettet. 50 Euro. Mein aktueller Cash-Out, also wir, am 1.3. habe ich die Wette am 13.3. habe ich die Wette platziert. 50 Euro Einsatz. Der aktuelle Cash-Out beträgt 50,74 Euro. Ohne, dass ein einziges Spiel gespielt wurde. Ja? Alleine, weil der Quote von 5 auf 4 gefallen ist, weil man den Dolphins offensichtlich aktuell wieder etwas mehr zutraut. Und wenn ich jetzt hier einfach auf dieser App, wo man wetten kann, bin, einfach jetzt mal runtergesprochen von den Teams, die jetzt bei Super Bowl-Quoten besser sind. Ja, die ich jetzt einfach mal so ranziehe. Das sind die Chiefs, Eagles, Bengals, Bills, 49ers, Jets, Cowboys, Ravens, Lions und die Jaguars haben mit uns die gleiche Quote, wenn ich die Jaguars vor uns ranke, weil sie vielleicht einen besseren Quarterback haben, dann sind wir Team Nummer 11. Hinter uns sind dann noch die Chargers, Browns und Saints? Die haben die gleiche Quote wie die Seahawks. Interessant. Und das ist halt das Thema. Also da sind wir borderline Top 10. Und natürlich solltest du über die Dolphins, die Dolphins ansprechen. Ich habe jetzt aber auch nirgendwo erlebt, dass die Dolphins kommen. Also das ist mir jetzt nicht so bewusst geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, über die Top 10 sollte man die Dolphins zumindest im erweiterten Kreis haben. Man kann sie jetzt aus verschiedenen Gründen vielleicht auch da nicht haben. Aber ich denke, Top 15 sollte man die Dolphins auf jeden Fall sehen, meiner Meinung nach. Das wollte ich jetzt nur noch mal ergänzt haben. Gut. Möchtest du über noch was sprechen?
Nein, alles andere, was wir besprechen müssen, ist privat, Rico.
Okay, gibt's ja nicht. Bei den Dolphins haben immer noch niemanden unter Vertrag genommen. Ärgerlich, schauen wir mal, was da noch so passiert. Ich denke, es wird bald noch was für Spieler unter Vertrag genommen. Da bin ich gespannt. Aber dann soll es das für heute gewesen sein. War eine schöne Rutsche. Ja, hat mir Spaß gemacht. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das einmal über Patreon oder ihr abonniert uns einfach überall da, wo es Podcasts gibt und ihr könnt uns auch mal da bewerten, wo es Podcasts gibt, weil inzwischen gibt es viele Möglichkeiten, auch mit uns in Kontakt zu treten, zum Beispiel über Spotify. Dort wird es natürlich wieder eine Frage geben, beziehungsweise ihr könnt einfach euer Feedback da lassen oder wenn ihr euch Sachen wünscht für die Offseason, haut sie einfach raus und dann können wir darüber reden und da möchte Micho natürlich direkt auch noch was zu sagen.
Ja, ich habe tatsächlich mich würde es freuen, wenn ich ein bisschen Feedback von euch bekommen würde, denn ich habe ja immer mal wieder hier quasi so eine Art Kulturecke benutzt gehabt. Ich habe immer wieder mal so ein paar Filme angesprochen oder auch mal Bücher. Mich würden zwei Dinge interessieren. Zum einen, wollt ihr sowas überhaupt noch hören? Und zum anderen, wer hat sich dann die Sachen, die ich mal empfohlen habe oder von denen ich erzählt habe, tatsächlich auch mal selbst zu Gemüte geführt? Würde mich wirklich mal interessieren. Bin ich halt neugierig. Das wäre auch was für die Offseason, wo ihr uns gerne mal schreiben könnt, damit ich da meine Neugier befriedigt bekomme.
Also, guckt die Filme, die Michael empfiehlt, und wenn nicht, sagt, warum nicht.
Beziehungsweise die ich zumindest, die, über die ich geredet habe. Ich habe sie ja nicht alle empfohlen.
Auch das ist richtig. Genau. Und lasst uns gerne Feedback da, was ihr allgemein vielleicht sonst noch darüber hinaus hören, sehen, whatsoever wollt, oder wenn ihr da Sachen habt, lasst es sie uns einfach wissen. Und damit bleibt mir dann auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fans up.